Ja, herzlich willkommen zu unserem Psychomotorik-Podcast. Hier ist Katharina Schäfer von Ruhrbewegung und ich begrüße auch dich, Barbara Zapke, als Förderschullehrerin von der Nelly-Neumann-Schule hier in Essen. Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben uns heute getroffen zu einer kleinen Live-Veranstaltung. Wir haben heute auch Gäste mit hier dabei und uns ein Thema vorbereitet, ja, was für mich erstmal relativ komplex klingt und dem wir heute etwas auf den Grund gehen möchten und laden auch gerne unsere Gäste später noch dazu ein, Fragen zu stellen bzw. sich an dem Gespräch auch zu beteiligen. Heute geht es um Spielräume, ja, an den Grenzen bzw. Grenzen der Beschulbarkeit. Barbara, du hast da ein eigenes Konzept entwickelt, das ich nenne Spielräume als Entwicklungsbegleitung. Und ja, dazu habe ich einige Fragen. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger, aber es tauchen immer wieder nochmal Fragen auf, die vielleicht jetzt auch für die Zuhörenden interessant sein können. Magst du vielleicht mal kurz berichten, ja, was so dein Hauptarbeitsschwerpunkt ist, dass du dich mit dem Themenbereich Spielräume im Rahmen jetzt deiner Tätigkeit an der Schule ja, beschäftigt hast?
Ja, soll ich ganz von vorne anfangen?
Doch? Ja, gerne. Ein bisschen Zeit haben wir heute.
Ja, also ursprünglich habe ich studiert Kunst- und Textilgestaltung für die Sekundarstufe 1. Habe dann auch einen Referendardienst gemacht und ja, wie man das so macht. Und bin dann zu einer Zeit fertig geworden, als keine Lehrer eingestellt wurden. Also über 10 Jahre hatte ich keine Möglichkeit, in der Schule anzufangen. Ich habe dann nach der Geburt meines zweiten Sohns, als er so 8 Monate alt war, habe ich angefangen, ausbildungsbegleitende Hilfen zu machen. Das war ein Programm der Agentur für Arbeit und da wurden Auszubildende im dualen System unterstützt. Also wenn irgendwie das Ausbildungsergebnis in Gefahr war, dann haben wir im ABH-Bereich Nachhilfeunterricht in den Fächern und auch sozialpädagogische Begleitung angeboten für Auszubildende. Mhm. Und dann hatte ich verschiedene Ausbildungsbereiche, aber hauptsächlich Leute, die im Bauwesen waren und Drucker und Druckformhersteller. Und ich habe dann irgendwann, das war ein unsicheres Arbeitsverhältnis, ich habe dann irgendwann angefangen, berufsbegleitend Sonderpädagogik nachzustudieren.
Mhm. In Dortmund hast du auch studiert,
in Dortmund, ne? Ja. Also das war damals, und habe ein Aufbaustudium absolviert, das war damals nicht so, ich musste mir das selbst organisieren, wie ich da an die verschiedenen Seminare kam, um dann halt dieses Studium abzuschließen. Und habe die Fächerkombination Sehbehinderung und Lernbehinderung damals studiert. Und als ich dann fertig war, hatte ich also auch mit dem Tag des ersten Staatsexamens dann auch die Möglichkeit, mir eine Stelle auszusuchen.
Mhm. War ein großer Bedarf, ne, an Sonderpädagogin?
Zu dem damaligen Zeitpunkt ging das so los.
Und ich war dann immer noch sehr extrem gerade.
Also jetzt ist das völlig...
Falls jemand noch gerade auf Berufswahl ist, Sonderpädagogik, Lehramt, scheint jetzt gerade eine sichere Position zu sein. Und es ist auch wirklich ein dringender Bedarf auch da. Mhm.
Also es können ganz viele Stellen gar nicht besetzt werden. Mhm. Und ich war damals an der Sehbehindertenschule in Düsseldorf-Benrath. Habe dann da aber innerhalb von Düsseldorf gewechselt und bin ins Rattermodell gegangen. Mhm. Das war ein Schwänzer-Projekt. Mhm. Und an einer Schule für emotionale und soziale Entwicklung auch. Also das waren Kinder, Jugendliche hauptsächlich. Also die waren schon so 14, 15, 16. sind halt nicht zur Schule gegangen. In der Regel hat das Hintergründe. Also die gehen nicht einfach nur zur Schule, weil sie keinen Bock haben und heute gehe ich nicht und morgen auch nicht, sondern ja, da waren Schüler dabei, die unter Brücken gelebt haben, also obdachlos waren oder Borderliner. Also es waren alle möglichen Hintergründe, die dazu geführt haben, warum die Schule nicht mehr besucht wurde. Und das war schon ein Arbeitsfeld, was so in die Richtung ging, wo ich jetzt halt seit 20 Jahren arbeite. Ich habe irgendwann, von Düsseldorf, weil ich in Essen wohnte, dann auch nach 5 Jahren habe ich, glaube ich, gewechselt und bin dann hier an der Nelly-Neumann-Schule angefangen. Erstmal nur mit 8 Stunden, weil ich gleichzeitig auch noch an der Gesamtschule Holsterhausen in der Integrativklasse war. Habe dann aber nach einer Zeit ganz an die Schule für emotionale und soziale Entwicklung gewechselt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war die Schule noch relativ neu gegründet und wurde immer voller. Also das in der Ramer Straße, das war, glaube ich, eine ehemalige Berufsschule und die war ausgerichtet für 75 Schüler. Aber wir waren dann ruckzuck auch über 100 und in ja auch an die 200 und dann platzte die Schule aus allen Nähten und gleichzeitig stellte sich heraus, dass wir eine bestimmte Schülerschaft hatten, die so ganz anders waren und immer wieder Opfer wurden ihrer Mitschüler, aber auch überhaupt ganz große Schwierigkeiten hatten. Die hätten sie auch ein Schild umhängen können, also hau mich, es ist jeden Tag passiert. Nicht nur, weil die Mitschüler irgendwie bösartig waren, sondern die haben sich so verhalten, dass sie also wirklich das so anzogen, dass sie halt drangsaliert wurden. Und ausschlaggebend für mich war eine Situation, ich hatte damals in so einer, eigentlich in 2 Auffanggruppen gearbeitet. Das waren einmal ältere Schüler, die so anders agierten, als man das so gewohnt war, und die so aufgefangen werden mussten, die keine Perspektiven hatten, so Richtung Schulabschluss. Und
die jetzt von der Schule selbst nochmal in eine Gruppe sozusagen überführt, oder waren das jetzt Schülerinnen und Schüler von einer Regelschule, die aufgefangen wurden?
Nee, von der Schule selbst. Mhm. Also die waren schon an dieser Schule. Und dann waren so ganz junge Schüler dabei, die auch dadurch auch fielen, dass sie unterschiedlich farbene Socken anhatten oder gar keine. Und sobald die Sonne sehr schien, hatten die richtig starke Sonnenbrände und waren irgendwie sehr wuselig. Und die Erziehungsberechtigten waren nicht so richtig greifbar. Und die also in der Form aufgefangen werden mussten, dass erstmal geguckt werden musste, was ist denn da überhaupt mit denen. Also ich hatte diese beiden Gruppierungen, die parallel liefen, beziehungsweise zeitlich versetzt. Und da war ein Junge bei den Älteren, der hatte eines Tages, war der im Vorraum des Lehrerzimmers, und die Sozialpädagogin hatte mich gerufen, weil das einer meiner Schüler war, und der hing da so auf dem Sofa und war völlig verrotzt und verheult und konnte auch kaum sprechen. Und der sah zu dem Zeitpunkt so erbärmlich aus, dass sich das so richtig in meinem Kopf festgebrannt hat, dieses Bild. Und der hatte zu dem Zeitpunkt einen gebrochenen Arm und hatte seinen ganzen Gipsarm so völlig, also den ganzen Gips so völlig zerfetzt, so runterhängen, und hat erzählt, die anderen Schüler, die hätten ihm aufgelauert an dem S-Bahn-Bahnhof und hätten ihm diesen Gips gewaltsam entfernt. Und dann haben wir länger gesprochen, und das stellte sich so nach und nach raus, es stimmte nicht. Also der hatte das selber gemacht, um halt zu demonstrieren, dass er da überhaupt nicht mehr sein konnte, nicht mehr wollte und dass er völlig verzweifelt war.
Also der hat sich selbst den Gips irgendwie demoliert.
Ja, und hat gesagt, die anderen waren das und ich kann hier nicht sein und ich will eine andere Schule, also alle haben was gegen mich und ja, wie gesagt, er hat das in der Form halt dargelegt. Und da war ja sehr offensichtlich, dass er unter dieser ganzen Situation so nicht weiterleben wollte.
Also es müssen ja massive Kräfte eigentlich sein, dass man sich selbst so verletzt im Sinne von ein Hilfsmittel so demoliert, so viel Kraftaufwand aufzubringen, stelle ich mir vor, muss der Leidensdruck da auch wirklich sehr hoch gewesen sein.
Ja,
also, und das konnte er aber dann auch formulieren.
Nach einer Zeit.
Im Anschluss.
Ja, weil das alles so widersprüchlich war, was er so erzählt hat und so nicht passiert sein konnte. Und er konnte auch keine Schuldigen benennen und so. Das war so verworren, dass so nach und nach im Gespräch halt rauskam, dass er dann gesagt hat, ja, ich habe das gemacht, weil... mir glaubt ja sonst keiner oder so, oder das ist nicht deutlich genug. Und das hat für mich dann auch in Bewegung gesetzt, dass ich erstmal natürlich total erschrocken war, dass jemand zu solchen Mitteln greifen muss, um darauf hinzuweisen, wie sehr das alles überhaupt nicht passte und nicht ging. Und ich hatte schon mitgekriegt, dass da noch auch andere Schüler waren, die nicht klar kamen. Und gleichzeitig war das noch so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt Heimstadt Engelbert ein neues Jugendhaus gebaut hatte und das wurde bezogen. Und da kamen zunehmend Jugendliche, die noch schulpflichtig waren in diesem Wohnbereich und für die wurde eine Schule gesucht, die dann die weitere Beschulung übernahm. Und damit kriegten wir eine Klientel in unsere Klassen, die wir so auch noch nicht kannten. Das ist eine Gruppe gewesen, für junge Menschen mit seelischen Behinderungen. Und wir hatten damals einen Schüler mit einem Tourette-Syndrom, aber zusätzlich dazu war besonders auffällig, dass er immer so an die Leute ranging und an denen schnüffelte und sagte, oh, du riechst aber da und danach. Und das war natürlich fatal.
Für so eine soziale Situation.
Das ließ sich so gar keiner gefallen von den Mitschülern. Das hat auch immer zu Konflikten geführt. Er konnte aber damit nicht aufhören. Und wir hatten auch jemanden mit einer Persönlichkeitsstörung, der mitten im Unterricht saß und so ein imaginäres Handy dann hervorholte und mit Soko Köln telefonierte und alles so durchgegeben hat, was die Schüler so veranstalteten. Und die sind dann auch regelmäßig hochgegangen und waren überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Die wollten den nur noch zu fassen kriegen und den auch vertreiben und nicht da haben. Und gleichzeitig war bei Heimstadt Engelbert standen Räumlichkeiten leer und der damalige Schulleiter, der hatte auch Kontakt aufgenommen und so eine Kooperation gebildet und dann stand also in Aussicht, da sind Räumlichkeiten, die haben Platz, da wird auch gekocht, da ist ein großes Außengelände. Da ist eine Turnhalle, unter der Turnhalle ist ein Schwimmbad. Wer möchte denn vielleicht aus diesem Kollegium da mit einer Gruppe was machen? Ja, das wollte ich sofort.
Da hast du dich gemeldet. Ne? Du hast gehört, Turnhalle und Schwimmbad. Und das wären so für mich so Schlüsselbegriffe gewesen. Moment mal, ja klar, da kann man auf jeden Fall was machen. Ne?
Ja, aber aus dem Kollegium wollte das ansonsten keiner. Mhm. Da ist auch niemand gefunden worden, der bereit war, damit hinzugehen, weil da ja halt kein Kollegium ist und so, sondern da wäre man halt alleine
schon so eine Außenstelle dann eher
gewesen. Mhm. Und dann hieß es, ja, wenn du irgendjemanden kennst, der aus dem Erziehungsbereich kommt und in etwa so die Qualifikation hat, mit dir da zu arbeiten, dann gucken wir mal, wie sich das anläuft. Und meine Freundin, die war Erzieherin und die hat auch und Künstlerin und die hat gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir da gestartet mit 10 Schülern. Ja, mit dem Gipsarm war auch dabei.
Das heißt also schon mit Schülerinnen und Schülern, die aus dieser Auffangklasse mit besonderen Bedarfen,
ja,
also eigentlich auch die selbst dann in der Förderschule in einer klassischen Klasse kaum zu unterrichten waren. Mit denen habt ihr dann zu zweit da in dieser Außenstelle gestartet?
Wir hatten eigentlich nur diesen einen großen Raum mit einem Pultdach und das hatte ein bisschen was von so einem Gewächshaus, also ganz viele Fensterscheiben. Und die Belüftung, die funktionierte mit so Zügen, so Ketten. Mhm. Die konnte man dann einhaken, dann gingen die Fenster oben unter der Decke auf. Das hatte aber auch den Nachteil, wenn man die Fenster geschlossen hat, dann musste man halt die Kette loslassen und dann fielen die zu. Mhm. Und davon waren bestimmt so 25 Fenster da. Und das haben einige Schüler auch gemacht, so klack, 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 alle Fenster.
Das hatte einen Aufforderungscharakter.
Ja, und es war auch so, dass diese große Halle, das war die ehemalige Schlosserei, die hatte so eine Meisterloge, auch so einen Glaskasten, in den die Werksmeister gesessen haben. Und da hatten die so ihr Büro. Konnten gleichzeitig gucken, was so in dieser Werkshalle sich so tat und konnten auch in Ruhe arbeiten. Das war dann unser Lehrerzimmer für uns beide. Da war auch alles drin, was irgendwie abgeschlossen werden musste und Fotokopierer und so weiter und so fort. Aber diese große Halle, die hatte auch 3 Türen. Ja, und wir hatten einen ganz gemischten Haufen von Schülern, die wir alle gar nicht kannten zu dem Zeitpunkt. Und die, keiner hat auf uns gehört, weil die kannten uns ja nicht und wir sie auch nicht. Wir wussten zwar den Namen oder so und auch so ein paar Hintergründe aus den Akten, aber so waren wir erstmal vor Ort und haben uns da kennengelernt. Ja. Aber das waren schon sehr schwierige Bedingungen, weil es waren auch 5 Schüler dabei, die aus der Unterbringung kamen. Und wenn denen irgendwas nicht passt, dann sind die einfach losgelaufen, weggerannt und hatten natürlich Heimvorteil im wörtlichen Sinne. Die kannten sich da aus auf dem Gelände und waren dann weg. Und da war auch immer die Frage, was mache ich denn jetzt? Gesamtgruppe oder den suchen und wieder hierhin bewegen. Also es war, wir hatten auch, das Einzige, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, waren alte Konferenztische aus dem Schulamt und Stühle. Mhm. Ja, und 10 Schüler. Mhm. Und so haben wir dann gestartet, so.
Ja, kommt bei mir jetzt an, eine herausfordernde räumliche Situation, herausfordernde Teamsituation, weil ihr da jetzt dann zu zweit auch neu angefangen habt, miteinander zu arbeiten, und eine herausfordernde Gruppe mit 10 Schülern. Waren das alles Schüler oder auch Schülerinnen?
Nee, es waren 2 Mädchen und der Rest waren Jungen. Das ist an unserer Schulform aber insgesamt so, dass der Mädchenanteil sehr gering ist.
Ja, also Förderschule für sozial-emotionale Entwicklung heißt das ja offiziell. Mhm. Das heißt, das sind Kinder, Jugendliche, die vor allem durch ihr soziales Verhalten, ihre psychische Verfassung, Emotionsregulation irgendwie aufgefallen sind und eben in der Regelschule üblicherweise nicht mehr beschult werden können. So heißt das offiziell, glaube ich. Ne?
Ja, damals war diese die Inklusion ja auch noch nicht in dem Sinne eingeführt. Also es waren Integrations, hieß es noch Integration, und das war an den Schulen nicht möglich. Und die waren also und als so störend und als so belastend teilweise auch aufgefallen, dass sie dieses Aus-F durchlaufen haben und dass dieser Förderschwerpunkt dann auch festgestellt wurde und dass nicht nur der Förderschwerpunkt, sondern dass auch der Förderort dann empfohlen wurde, mhm. dass die an eine Förderschule mit dem Schwerpunkt doch gehen sollten, um da beschult zu werden.
Ja. Wie lange ist das jetzt her? Du sagtest damals,
20 Jahre.
Vor 20 Jahren war das. Mhm. Ja, und seitdem hat sich ganz viel getan. Du hast ganz viel Praxiserfahrung gesammelt, hast eigene Ideen ausprobiert, ein eigenes Konzept entwickelt und das auch in den letzten Jahren beforscht. Du hast auch mit ganz viel Aufwand, so wie ich das jedenfalls in den letzten Jahren immer wieder mal von dir mitbekommen habe, das auch in Form einer Dissertation verschriftlicht, was dir da aufgefallen ist. Du hast dir eine theoretische Grundlage dazu erarbeitet, mit diesen Schülerinnen und Schülern umzugehen. Du hast dir eine Methode überlegt, wie könntest du das vielleicht auch beobachten, was da passiert, was du mit deiner Konzeption machst, und hast das dann auch noch kritisch diskutiert in deiner Arbeit, die man auch nachlesen kann. Die ist veröffentlicht an der Uni Dortmund, ist öffentlich zugänglich, und den Link dazu zur Literatur, den stellen wir euch natürlich auch zur Verfügung. Den seht ihr in den Infokarten. Wir wollen jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie bist du das Thema dann erstmal in der Praxis angegangen? Was hast du so für Methoden erprobt? Was hat gut geklappt? Was hat vielleicht auch nicht geklappt? Und werden wahrscheinlich auch noch über so ein paar Beispiele sprechen. Ich habe in deiner Arbeit gelesen, da gibt es ein Strategiespiel, Informationsfluss, da gibt es armer schwarzer Kater. Das sind nochmal so ein paar Beispiele, auf denen wir dann so im Folgenden nochmal eingehen werden. Ja, also wie bist du dann mit dieser Herausforderung, dieser Problemlage, sage ich jetzt mal, oder wie seid ihr gemeinsam im Team, habt ihr das ja gemacht, umgegangen? Also irgendwie hattet ihr ja scheinbar etwas Raum um euch, eine große Halle. Hat euch das irgendwie was gebracht, Raum zu haben?
Erstmal nur, also nicht so fokussiert. Also Raum ist natürlich schon schön, aber wir haben damals, weil wir beide, meine Freundin, die Angela Spreer, und ich, also sie war Seidenkünstlerin und hat Seide bemalt, und ich habe auch Textilgestaltung studiert. Wir haben erstmal angefangen, auf einem Bettrahmen mit farbigen Seidenstreifen einen Teppich aufeinander zuzuweben mit der Gruppe. Da ließen sich natürlich nicht immer alle einbinden, sondern das waren zwei Schüler, die da Interesse dran hatten. Die haben das gemacht, und dann ist auch mal einer dazugekommen, ein anderer hatte wieder keine Lust mehr. Also es war nie irgendwie was, wo man die gesamte Gruppe dann auch war ja auch nicht schlimm. Ist ja nicht jedermanns Sache, zu wem. Dieser Teppich ist fertig geworden. Den habe ich auch immer noch. Der ist richtig gut geworden. Der hat lange an der Wand gehangen, aber ist jetzt halt konserviert. Mhm. Und die Turnhalle hatten wir ja auch. Aber alles, was so... Also die Schüler hatten auch so von sich den Eindruck, dass sie sehr sportlich sind und dass sie prima Fußball spielen. Mhm. Das hat nur alles nie funktioniert. Also man konnte die Uhr nachstellen. Nach 7 Minuten... spätestens sind da die Türen geflogen, die Tränen geflossen, da wurden die Turnschuhe aufs Dach geworfen und die Leute sind abgehauen, weil sie sich das alles anders vorgestellt hatten, so eher den Spielfluss, und die anderen haben natürlich nicht richtig mitgespielt, die haben den Ball nicht abgegeben und man hat doch in deren Richtung, und irgendwie hat es immer nie funktioniert und hat immer Konflikte gegeben.
Also vor allem die Absprachen untereinander.
Absprachen haben eigentlich gar nicht stattgefunden. Mm. Es war zu beobachten, dass die Schüler eigentlich davon ausgegangen sind, dass man sich blind versteht und dass das Spiel läuft, so wie man das im Fernsehen sieht oder auf dem Fußballplatz. Und das funktionierte dann halt nicht und hat dann Frustration gegeben und dann wollte man auch gar nicht mehr dahin. Und also es war immer sehr konfliktbeladen. Und andere Sachen wurden auch nie angenommen. Also das war blöd und Kinderkacke und nee, machen wir nicht, können sie selber machen. Oder wir haben gar nicht zugehört, das war auch gar nicht möglich. Wir haben uns das so ganz langsam rangetastet. Mhm. Und da gibt es auch noch Abbildungen von. Und das lief ja unter Sport. Aber da liegen so Schüler auf den Matten und sind eigentlich... verweigern nur alles. Ja, haben wir gesagt, Matten liegen ist auch gut, machen wir Entspannungsübungen. Ich kriege die passende Musik dazu, das war natürlich auch doof. Also es hat lange gebraucht, bis wir so nach und nach dann auch Spiele und auch Anforderungen oder Aufgaben gefunden haben, wo mehr Leute sich dran beteiligt haben. Dann meistens auch nicht so richtig über längere Zeiträume, sondern nur kurz. Und einige wollten sich auch nicht bewegen und andere, die wollten am liebsten unter der Hallendecke rumtouren. Also es war ganz also unterschiedlich.
Eine große Spannbreite auch an Bedürfnissen jetzt der Kinder
und so einen Mittelweg zu finden, dass auch wirklich mal alle gemeinsam und dann auch Sachen zu finden, die wirklich, die allen gemeinsam dann auch Spaß gemacht haben und die dann auch ausführen konnten. Mhm. Und ja, im Schwimmbad, das ähnliche Problematiken, obwohl Schwimmen bei vielen Schülern erstmal Spaß besetzt ist. Also viele Schüler gehen gerne schwimmen oder es gibt einige Schüler, die lehnen das völlig ab, aber aus anderen Gründen, also die wollen einfach nicht in Badehose und haben da ganz starke Hemmungen und selbst die Fußbekleidung abzulegen ist schon ein Riesenproblem. Also für die ist das ein ganz rotes Tuch. Da geht gar nichts. Also
das hat wahrscheinlich viel so mit dem Körperkonzept, Körperbild, auch mit der Bewertung des eigenen Körpers zu tun. Ja, oder hast du da eine Hypothese, woran das liegen könnte?
Ja, ganz starken Hemmungen. Das sind auch oft sehr korpulente Schüler. Und obwohl die anderen auch so sind, aber es geht gar nicht. Also oder sie sind gehänselt worden und oder ja, aber sie das sind nicht dazu zu bewegen und auch durch alle möglichen also einige Schüler bleiben dabei, die gehen dann während ihrer gesamten Schulzeit nicht schwimmen.
Stelle ich mir als Lehrerin absolut herausfordernd vor. Wie gehst du da mit so einem Kind um? Denn du hast ja gleichzeitig auch den Auftrag, wahrscheinlich alle an diesen Bewegungsansatz irgendwie heranzuführen und auch schwimmen zu lernen zum Beispiel.
Ja, da sind viele Schüler dabei, die nicht schwimmen können. Ja. Für die ist das auch ein Beweggrund, zu sagen, nee, ich gehe nicht ins Wasser. Ich mache das nicht und dann kommt so nach und nach zum Tragen, dass sie da eigentlich Angst vor haben. Oder wir hatten auch einen Schüler, der konnte auch das nicht mehr haben, dass er sein Gesicht nass wurde. Mhm. Also der hat aber schwimmen gelernt. Wir haben auch Schüler, die nicht lesen und schreiben konnten, aber schon 15 waren. Das gehört viel dazu, das zu offenbaren. Aber das ist letztendlich dann so ein geschützter Raum oder solche Rahmenbedingungen geworden. Der Zeit, dass die Schüler auch durchaus gesagt haben, nö, kann ich nicht, habe ich noch nie gekonnt. Ne? Und wenn man dann so ranging, ja, willst du es denn lernen? Ja, aber nicht heute. Ne? Und dann musste man zumindest, wusste man schon mal, dass man mal gucken kann, wie man das so schmackhaft machen kann oder dass man mit den Schülern gemeinsam so Schritte überlegt, wie man denn so dahin kommen könnte. Ich habe zum Beispiel, es kann ganz viele Schüler keine Schleifen binden an Schuhen. Da habe ich zwischendurch auch immer mal so Programme gestartet, dass die eine Kiste so eingeschnürt haben mit lauter Bändern und Schleifen. Und wenn sie dann ein Geschenk für sich selber einpacken, wenn sie es dann konnten, dann konnten sie das Geschenk auch auspacken und das behalten, was in dieser Kiste drin war.
Du hast jetzt vorhin auch von so einem geschützten Rahmen gesprochen, jetzt so aus dem Bereich der Bewegungspädagogik oder vielleicht auch psychomotorischen Entwicklungsbegleitung sprechen wir ja oft so von dieser Dialogorientierung, von Beziehungsgestaltung, die da besonders wichtig ist. Meinst du das damit, dass es ein geschützter Rahmen ist, dass sie sich da vielleicht auch eher offenbaren, weil ihr da eine Beziehung aufbauen konntet, oder an welchen Faktoren würdest du das so festmachen oder beschreiben können, dass sich da auch manche dann doch auch nach einer Zeit dir oder euch gegenüber gezeigt haben?
Ja, es ist zum einen der Beziehungsaufbau, der ja mit der Zeit und dadurch, dass man da zusammen auf so einem engen Raum, das war ein bisschen wie so ein Großraumbüro, also jeder kriegt ja alles von jedem mit. Manche Sachen wollte man gar nicht so richtig mitkriegen, aber die waren halt da. Und man hat da Möglichkeiten gefunden, da gemeinsam damit umzugehen. Das musste natürlich immer von den Lehrern reguliert, angeleitet werden oder auch so Vorstellungen gebildet werden, was können wir denn da jetzt machen? Aber zusehends haben die Schüler dann auch formuliert, ja, also das will ich jetzt so nicht haben, können wir nicht so und so.
Also die haben auch eigene Vorschläge oder eigene Ideen mit eingebracht.
Das ist eigentlich das Erstaunliche, dass die meisten Schüler schon wollen. Die wollen auch Freunde haben, die wollen auch in der Gruppe sein. Nur es hat nie funktioniert, es hat immer Stress gegeben. Oder sie sind auch regelrecht ausgesondert, weggemobbt worden. Und das hat natürlich die entsprechenden Narben hinterlassen oder auch Resignation. Also mich fiel ja sowieso keiner. Ich werde hier gar nicht lange bleiben, weil es immer so. Bisher bin ich noch von jeder Schule geflogen. Oder die legen auch alles da rein, also sich so ekelhaft darzustellen, um dir dann hinterher zu sagen, siehste, du hältst mich auch nie aus. Das hat noch keiner geschafft. Und das ist natürlich so täglich so ein Programm, wo man dann immer sagen muss, doch, machen wir, ne? Finden wir einen Weg, hast du denn irgendwie eine Vorstellung, was willst du denn haben? Und dadurch entstehen natürlich Beziehungen. Und,
also auch durch das Grenzen austesten.
Ja,
wie weit kann ich eigentlich bei Barbara gehen, ne? Bis die mal sagt, so jetzt habe ich keine, jetzt kann ich nicht mehr.
Das ist aber natürlich bei mir auch unterschiedlich, aber bei jemand anders wieder ganz anders. Sie lernen ja auch unterschiedliche Lehrertypen kennen. Aber das Gravierendste ist, glaube ich, dass jeder erstmal die Möglichkeit hat, mit all seinen Marotten so anzukommen und so zu sein, wie er jetzt ist. Also wenn da jemand Tourette-Syndrom hat, dann sagen wir nicht ständig irgendwie, also das wird mit so einer gleichförmigen Gelassenheit beobachtet und ist halt so. Und das überträgt sich auch auf andere Schüler. Also die sind insgesamt schon sehr anders, und das hat auch ein Schüler immer wieder formuliert. Er hätte immer Stress gehabt, weil er anders ist. Und wir sind ja alle irgendwie anders, und das sind sehr extreme Formen von Anderssein auch teilweise in der Klasse vertreten. Aber das wird akzeptiert.
Ich höre jetzt noch eine Gelassenheit heraus. Das scheint jetzt ja auch dann so ein vielleicht Gelingensfaktor zu sein, dass du damit auch umgehen kannst. Also eine Gelassenheit als Lehrkraft zu entwickeln, da nicht überall drauf anzuspringen, das erstmal abzuwarten, sowas kommt bei mir so an Bildern, wenn du das erzählst. Oder meinst du, wir lassen halt noch was anderes?
Ich liebe ja auch so ein bisschen so abstruse Sachen. Also ich hatte immer einen Schüler, der hat gesagt, ja, nee. Also der hat alles, wo irgendwie Zahlen drauf waren oder was irgendwie mit Mathematik zu tun hat, hat er direkt verschwinden lassen oder zerstört und durch die Gegend geworfen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich würde ja Mathe machen, aber nur so, wie ich das will. Da sind wir dann drauf eingegangen und gesagt, ja, machst Mathe so, wie du das willst. Und dann hat der kreuz und quer, hat immer alles gerechnet, und dann alles war falsch natürlich. Punktrechnung, Verstrichrechnung, also die ganzen Regeln galten ja für ihn nicht. Und da hat uns immer die Matheblätter dann und die Hausaufgaben gegeben. Und dann habe ich mal irgendwie schräg geguckt und habe gesagt, ja, was ist? Haben wir doch gesagt, so wie ich das will, ne? Ja, und dann waren das so Aufgaben. Hat er nicht berücksichtigt, dass, dass so eine Null auch einen Wert hat, wenn sie zwischen den Zahlen steht. Und dann habe ich da so eine Aufgabe mit Geld rausgemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also du wirst das bestimmt nicht so wollen. Ne? Also das wäre schon ein Unterschied, ob du 3,80 Euro kriegst oder 3.080 Euro. Mhm. Ja, sagt er, buh. Und dann haben wir so langsam angefangen, da so Regeln, ne? Und dass die eigentlich zu seinem Vorteil sind, wenn er das überprüfen kann.
Ja. Und so ganz alltagsbezogen, ne? Ja. Jetzt auf was für wichtig ist.
Da muss man einfach gucken, oder ein Schüler, der hat sein Mitteilungsheft nicht mitgebracht und immer wieder vergessen. Und da gehen ja wichtige Informationen immer zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrern hin und her. Und irgendwann hatte ich da den Kaffee auch auf. Mhm. Und ich hatte da gerade so Hefte gekauft. Und dann war da eins bei und da habe ich gesagt, so, ich schenke dir jetzt eins. Ich möchte aber, dass du das morgen... dann und auch übermorgen mitbringst, ne? Und dass es nicht direkt wieder weg ist. Und da waren Kieselsteine drauf. Und da hat er gesagt, nee, da denke ich dran. Ich lege das bei uns aufs Aquarium. Und der hat das dann auch eine ganze Weile dann hin und her gebracht.
Also war schon irgendwie was von
Wert. Das war schon irgendwie was, wo er dann auch das passte und wo er sich dann beachtet fühlte in seiner Eigenart.
Ja.
Und oder wenn so Eigenarten dann auch umgemünzt werden können und sich als Ressourcen dann darstellen. Wir hatten ja auch immer Autisten, die ganz gut mit Fahrplänen und sämtliche Busfahrten in ganz Essen, die ganzen Fahrpläne im Kopf haben. Also wenn man dann das dann als eine Ressource genutzt hat und gesagt hat, so der und der kann das doch, ne? Wie sieht das denn aus? Ne? Kannst du uns nicht mal sagen, wie wir von da nach da kommen? Mhm. Oder den Mitschülern dann auch gesagt haben, ja, da fragst du am besten den und den, der weiß das.
Ne? Ja, also so gegenseitig auch zu vermitteln, wer ist Experte für dieses Thema, und so das auch wertschätzend irgendwie zu vermitteln.
So ist es ja in der Turnhalle auch. Also ich habe mal ein Spiel gemacht, das war eine Rettungsaktion und das war ein richtiges Planspiel, das ging sehr lange und man musste alles Mögliche berücksichtigen. Unter anderem musste als erstes ein Schwerkranker transportiert werden auf so einem Rollbrett. Und der Schwerkranke, den konnte man daran erkennen, dass er so eine Atemmaske trug. Das war überhaupt, die Gruppe musste selber erarbeiten,
Strategien
entwickeln, auch wer der Kranke sein sollte und wer am besten das Rettungsboot fährt und so weiter und so fort. Das ging da auch um Kommunikation. Das war aber ganz locker formuliert, nur so wie die Bedingungen sind und was erfüllt sein musste. Und die haben sich gar nicht unterhalten. Mhm. Also das war sofort klar, wer der Schwerkranke ist. Da haben die sich nicht drüber verständigt, ich möchte der sein, sondern innerhalb der Gruppe hat sich jemand diese Atemmaske geschnappt, hat sich die umgetan und hat darauf gewartet, dass er transportiert wurde. Der Schwerkranke hatte aber nicht nur so eine passive Rolle, sondern der war dann hinterher auf der Bohrinsel derjenige, der die Aufgaben verteilte und den Leuten immer die passenden Sachen angegeben hat. Und das hat sich dann, also die wissen schon Bescheid, wer was wie kann und wer so als welche Rolle übernehmen kann und wie fungiert. Ohne dass das großartig gesprochen wird. Und das ist auch, das wird auch nicht nur sang- und klanglos akzeptiert, dass diejenigen in die Rolle gedrängt wurden, sondern Ja, das war so selbstverständlich.
Ja, wo es in anderen Situationen bei den Fußballspielen vielleicht gar nicht ging, ne? Scheint jetzt sowas ja, von dir initiiertes mit verschiedenen Rollen vielleicht eher dazu zu führen, dass sie da auch konstruktiv miteinander weiterarbeiten können. Ne?
Auch bei bestimmten Spielen, da baue ich ja absichtlich noch so Störfeuer ein, wenn man zum Beispiel Zahlen behalten muss und so, dann habe ich da oft so eine Zwischenstation eingebaut, das ist so ein Lückkasten, da sind ja so Zahlen von 1 bis 24 drin, der musste ausgekippt werden und wieder neu einsortiert. Und wenn man einen Zahlencode behalten musste, dann ist das natürlich schwierig, dann hinterher noch diese vierstelligen Zahlen zu behalten. Aber das lässt sich je nach Gruppe oder je nach, wenn die Leute kennt, dann auch immer wieder einbauen, dass da so Schwierigkeitsgrade drin sind. Das können nicht alle, aber einige können das gut. Können andere Sachen nicht und dass sich das ausbalanciert.
Ja, bevor wir noch mal so konkreter auf dein entwickeltes Konzept eingehen, würde ich die Runde gerne öffnen und die Gäste, die wir haben, hier mal fragen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, also Barbara, du hast ja jetzt schon verschiedene Fälle so dargestellt von Schülerinnen und Schülern, die sehr herausforderndes Verhalten für uns als Erwachsene zeigen. Du hast auch gesagt, bei mir jetzt jedenfalls so angekommen, es geht darum, Beziehungen aufzubauen, geduldig zu sein und Ressourcen zu betonen, um überhaupt ja da auf eine langfristige Zusammenarbeit zu kommen. Deshalb meine Frage an euch, fällt euch da direkt was zu ein oder habt ihr vielleicht auch selbst Fragen? Und wir machen das so, wir haben jetzt eben noch ein drittes Mikro hier, dass, wenn ihr etwas sagen möchtet, ihr euch das dazu nehmen könnt oder euch dazusetzen könnt und mit ins Gespräch einkommt.
Ja, sehr gerne komme ich mit dazu. Es freut mich erstmal, hier dabei zu sein. Sehr vielen Dank für die Einladung. Und was für mich jetzt sehr spannend war, wenn ich so deinen Arbeiten zuhöre, was du oder deinen Berichten von deiner Arbeit zuhöre, ist einfach, dass das Thema Haltung immer wieder versteckt vorkam. Wenn eben Kinder und Jugendliche mit entweder direkt, verbal oder auch mit Gesten auf einen zukommen und sagen, du hältst mich ja eh nicht aus und ich treibe das jetzt so lange, bis du mich endlich wieder rausschmeißt, weil das ist ja letztendlich das, was Kinder auch kennen, ne? Gerade eben mit solchen Verhaltensweisen, dass sie eben nach und nach aus Systemen rausknallen und dann denen da dabei zu bleiben, zu sagen, und egal wie du dich hier verhältst, ich halte dich aus und irgendwann schaffen wir das. Und das finde ich, das hat was, so eine hohe Akzeptanz dran, es fordert auch sehr viel von uns als Pädagogen und Psychomotorikern heraus, aber das ist genau das, was, glaube ich, die psychomotorische Haltung ausmacht, ja, diese Akzeptanz zu haben und dann auch diese Gelassenheit, dass es irgendwann hier der Weg gefunden wird. Das ist natürlich auch dann schön, da in einem Kontext zu arbeiten, wo man eben nicht einem Druck ist, jetzt muss ich bis Ende des Schuljahres dem Kind das und das beigebracht haben, jetzt muss ich mich nach den und den Sachen richten, Lehrplänen, sonst was, sondern da so auch mal ein bisschen Abstand zu nehmen, weil der vorderste oder der wichtigste Punkt ist, erstmal das Kind zu halten und eine Beziehung aufrecht zu halten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das kenne ich so ein bisschen auch aus meine früheren Tätigkeiten in einer Obhutnahmestelle und eben aktuell auch so ein bisschen aus einer psychomotorischen Förderung, die ich im Verein mache. Und da einfach zu sagen, und ich bleibe bei dir, egal was du tust, das finde ich sehr, sehr spannend. Und wo es dann eben Psychomotorik nicht nur darum geht, da jetzt irgendwie in der Halle sich zu bewegen, sondern sich ausdrückt in so einer Haltung. Das fand ich sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, ganz egal ist es nicht. Also es gibt auch Situationen, wo auch wir sagen, geht nicht. Also können wir der Gruppe auch nicht zumuten. Also wenn es um Fremdverletzungen geht.
Klar.
Und wir haben wir haben auch psychische Störungen, die, die sind mit der pädagogischen Haltung nicht zu beheben, sondern da sind wir auf Kooperationspartner angewiesen. Und da müssen wir auch teilweise gucken, ja, was ist mit der Gruppe, was ist mit mir, kann ich das aushalten? Oder ja, und da gibt es auch Grenzen. Aber ich finde,
was sind
auch,
das für Kooperationspartner, von denen du sprichst?
Ja,
die da sozusagen mit am System, im System arbeiten.
Jugendamt natürlich, mhm. Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule für Kranke, Therapeuten auch, Ortsansässige. Also das ist je nachdem, welcher Kontext da besteht oder ja, noch aufgebaut werden muss. Bei einigen Schülern ist es ja so, dass sie ganz starke Auffälligkeiten haben, aber die sind bisher nur aufgefallen, die sind nicht irgendwie behandelt worden oder da hat noch kein adäquater Umgang mit stattgefunden, um das irgendwie zu beheben oder zu verändern.
Wenn da Grenzen kommen, dass es nicht mehr tragbar ist, zum Beispiel für die Gruppe oder für euch als Lehrerteam, wird es den Kindern transparent gemacht und den Jugendlichen, warum das jetzt nicht mehr tragbar ist?
Wenn dem Jugendlichen das möglich ist. Also es sind auch immer welche dabei, da ist das schon wie eine Körperverletzung zu sehen, wenn man sie nur anguckt. Dann geht's schon los. Guckse, achse. Und die sind so auf Kontrolle von allen Äußeren fixiert, dass man da erstmal irgendwie einen Zugang finden muss, um sich überhaupt irgendwie zu unterhalten oder was gemeinsam zu machen, weil alles wie eine Körperverletzung wirkt. Und da muss man erstmal gucken, was geht denn überhaupt. Ja, und bestimmte Sachen gehen halt nicht, wenn Lehrer mehrmals angegriffen werden und oder Mitschüler bedroht werden und erpresst werden. Und dafür ist das dann ein Schonraum, der aufrechterhalten werden muss, zum Schutz der anderen und auch zum Selbstschutz. Und was dann nicht passieren darf, ist dann einfach so, ab morgen bist du nicht mehr hier, sieh zu, wie du klarkommst. Also wir gucken dann schon, was ist im Anschluss möglich.
Das finde ich aber genau der wichtige Punkt, ne, dass dann eben nicht einfach fallen gelassen wird, sondern eben guckt, wie kann man es dann weiter, was ist die nächste oder bessere, förderlichere Umgebung dann für denjenigen. Und ich kenne es eben so, also ich habe mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, wurden eben von jetzt auf gleich fallen gelassen. Und das ist genau das Thema. Ne?
Ja, wir haben auch Schüler, die sind angezählt. Also da haben Gespräche stattgefunden und die wissen genau, nochmal so ein Vorfall, dann werden sie nicht mehr in dieser Gruppierung bleiben können. Und ja, im günstigsten Fall können sie sich danach richten, dann sind sie aber schon sehr weit. Aber überhaupt den Punkt zu erreichen, dass sie wollen, dass sie dabei bleiben wollen und dass sie auch sagen, so ich will hier sein und ich tue mein Möglichstes, dass das funktioniert, das ist schon ein riesiger Erfolg.
Gut, danke. Magst du noch deinen Namen sagen?
Evelyn Güte.
Ja, schön, dass du da bist, Evelyn. Danke für den Beitrag. Gibt es sonst noch Fragen oder Rückmeldungen soweit zu dem, was wir bisher besprochen haben?
Von meiner Seite nicht.
Okay. Tja, dann ist mein Vorschlag, dass wir mal eine kurze Pause machen, uns ein bisschen die Beine vertreten bzw. lang ausstrecken können und nochmal Luft hier reinlassen. Und wir nach einer kurzen Pause dann nochmal konkret auf deine Konzeption eingehen und wie du diese auch evaluiert hast, beziehungsweise ja, welche Methoden du verwendet hast in deiner Arbeit, um das wissenschaftlich zu begleiten. Danke, bis gleich.